Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Welcome everyone to episode number 27 of Duo Digitale. Latest episode, as you can hear, is in English, and that's for a reason. It's not because we're recording on the 1st of April and we're making jokes of you. No, no, no. Because for now, long time not happening, but today it's happening. We have an international guest today that is very special guest, because we're going to talk about content creation and photography in the retail world and what does it mean in AI and, you know, every hot topic of the market right now. But before we introduce this very special man to you all out there, first of all, I need to introduce, and this is also not a joke now, no April Fools as we're recording today. Like always on my side, the best man in e-commerce, at least my best man, and I know this means something else in German than in English, but I still mean it, Marcel Brin-Döpke. Welcome, Marcel, to this episode.
Dear Alex, thanks for having me. You mean best man or best looking man? Not quite sure. Maybe both.
I said best man. Don't you?
Best
know.
Man. Period. Okay.
Best looking man is coming up in a minute.
Yeah, that's true. That's true. I know my role. I know my role here. So great to be here. Great to talk about a topic which has followed me, although maybe throughout my whole digital career, because it was always difficult to provide content to online shops and to marketplaces. And whatever was sent was not what arrived. Yeah. So pretty excited to hear about the actual status. What is AI giving us in this field, and what's the latest? So pretty excited to dig deeper into this topic.
Okay, let's give it a go. We have some more topics to come after this. But first of all, and here he is live from Poland, I think. I don't know where you are, but he is here right now at Duo Digitale. Kamil Jaya from GoPackShot, the founder and CEO. Welcome, Kamil, to our little show here.
Yeah, Alex, Marcel, thank you for the invitation. I'm really glad to be part of this.
Yeah, so we're trying this in English. I think it should work well. It's also good practice for what we're doing in about 2 months from now. No, 1 month from now, because you will also be part of the ECD on 12th of May, where we come back to that later. Before we start the actual expert questions and talk, it would be great if you could introduce yourself a bit and maybe tell us also what you do when you're not in the studio recording podcasts or standing on stages and holding keynotes. So what is it what you're doing when you're not working, maybe, to get to know you a bit better?
Yeah, thank you. The long story short is that I run GoPackShot.com. We are a content production company. We work with enterprise level, mostly fashion companies, producing tons and thousands of content for marketplaces and webshops. You know, when I started my adventure 16 years ago, I graduated IT, but I followed in love with photography. So I became a photographer doing advertising campaigns, but I quickly realized that there is like e-commerce market booming. So there was a space because, you know what, e-commerce, especially fashion, need a lot of pictures. And when I started working with brands, I was thinking like pictures. But then I realized that e-com is not about pictures, it's not about pixels, dimensions. It's all about how people buy and all about the product. So we figured out when the team started growing up, we figured out that our clients, fashion brands, they were focusing on how to sell, but actually what we focus is how people buy. Because when we work on large assets, large amounts of content, products, we very often forget who are we targeting to, right? So this is the most important thing. So we don't just do better pictures. We always think how to help shoppers make better buying decisions. And this is the base ground of our daily decisions.
I mean, this is already giving every answer to every question we could possibly ask, but we go into detail because that's the big idea, right? And maybe the founding idea also. But maybe just come back to that one more time. When you 16 years ago, I mean, this is this is probably before the real heyday of e-commerce, right? I mean, it started and Amazon was there and even Zalando was there, blah, blah, blah. But there's a different situation now with all the AI coming in and we have a different view on it, I think, in everything around content and also the customer needs. But when you looked at it in 2010, was that really exactly the idea you had at the time? And you really detected like, okay, this is what we got to do? Or you were just, come on, let's start this and then see where this is going?
Oh, I was always passionate about what I do. So I never had a real job. I always followed my passion. And, you know, I was providing different industries, but it started, it just happened. So one brand from Denmark started working with us. They asked for pack shots. We didn't really know what pack shot is back in the days. But, you know, then we figured out, hey, maybe there are more brands that really want to go to online and start selling different products. And actually, this is how it all started. And then, you know, big brands came like Otto, Zalando, and many others. Today, we work constantly with 120 fashion brands around Europe, mostly from Scandinavia and Germany. And this is where we get through 16 years. Millions of pictures, billions of corrections and lessons learned that I would like to share my findings today with you.
Yeah, that would be interesting. One thing which strikes me, because I'm more coming from the marketplace perspective, as I was always also a seller on marketplaces. I mean, you also spoke about Otto and Zalando, who are, first of all, retailers, so they have maybe own products they want to shoot, but they also provide a marketplace approach, is that they are very strict when it comes to their terms and regulations. So what kind of pictures do they accept, especially Zalando, when it comes to the right angle and, you know, the right background color? While your approach is like, okay, we want to see how people buy, and you have a, let's say, mm-hmm. customer-centric approach. How do you bring these two mindsets together when you have to work in a very strict environment when it comes to pixel width and color depth and angles of shoes?
Yeah, absolutely. So Zalando, let's say, give you like, let's say, 6 image slots. But the question is for you and for the brand, what do you do with it? Right? So of course, the guidelines is the baseline. But when we stick too much to the guidelines, we forget about the customer. I will repeat it very often, right? Mm. We focus on showing the product, pack shot front, back, and some model shots, this side and the other side. But on the other side of the fashion companies, you have huge design teams who design products that select fabrics, materials, details, all the unique selling points, features that really bring the value to the product, to the brand, and to the customer. And when photo studios, it doesn't matter if it's internal or external, you know, teams, when they stick too much to the guidelines, we all work under huge pressure, time pressure, quality, cost-wise, of course. You know, these teams very often forget about the actual product. So our approach is that we always spend at least 30 seconds, 1 minute. It may sound silly, but we take every product and we try to understand it. So there is a baseline of pictures that must go, like the pack shot, let's say, is the holy, you know, grail, the model shot. If you want to sell on marketplaces and you want to save some cost, not showing the model images, similar product from your competitor has, you know, these pictures. So clients just choose what they trust, what they like more. And within these boundaries of couple images, we always need to find a space to show all unique selling points of every product. If there is something unique, it must be shown on a picture, right? And this is very often, it's decision of the stylist, photographer, people on the set. It doesn't matter if the set is like real set with real model or if it's like digital set with AI models. The skills of people and understanding of what the outcome should look like stay the same, right? And if we forget, let's give you an example. I bought a shirt recently, a green shirt. I really like it. the price was, let's say, 50 euros. And when I got it, I figured it out that it's very thick. The sleeves are doubled layered, which means I can use the shirt in the autumn outside without the jacket on it. You know, it's super great extra feature I didn't realize. And okay, I liked it, but it wasn't my intention. So I was close to return the product on one side because, you know, I didn't buy this one. I got something else. And on the other side, I was like, okay, I could pay like 80 euros for it, but no one told me like what I'm buying, right? And this is the area that, you know, this is our mindset in GoPackShot, that we always take care of every single item, even if, you know, our client, huge brand, don't have it in focus because, you know, there are KPIs and SLAs, you know, all around.
And when we stay, let's say, with the brand who are your customers, how did their approach change over the last years? Were they more willing to, let's say, pay for this more detail, or were the online shops, are they more demanding today? What would you say has changed in the last years when it comes to product content where you also had to adapt to?
You know, where I really see the challenge is in our outcome-based responsibilities of people who sign contracts with us, right? Mm-hmm. So in every fashion company, not only, we have like different divisions. Everyone has its team and responsibilities, right? So, you know, there is procurement that takes care of, you know, costs. There is like design team, let's say e-com, that takes care of other aspects. But it happens very rarely that there is someone who understands how actually the content impacts the ROI, return over investment.
Yeah.
Because pictures are not only about, you know, the product photography is not only about to sell, but also, and it's more and more important, about lowering the return rate, right? So if we show product that is over retouched, let's say, people will be likely to buy it, but then they realize, it's not what I expected. If we save costs too much, if we work too fast and, you know, don't present the product in the best light, people will see the product, we will produce a lot of traffic on the PDP page, but people will not buy it. So finding the middle is super important. Another thing is we underestimate the online shopper. We are salespeople, we all are, right? Are people in B2B. But when we go back to home in the evening, we become buyers and our routines change, right? We are thinking like, you know, I need, let's say, a jacket for my mountain trip, right? And how do I search it? What do I type in the search field on Zalando? Let's say, this is the perspective that what we see, brands don't have time to take care of. And this is very important. And another thing, AI, you know, I believe we'll talk more about it later, but
we have to. Everybody talks about friends, AI.
You know, companies, we need AI. Okay. We need to implement AI. Like today, everyone has it. We need to have it. But, you know, AI is not a magic fix. And I think it will never be. This is just a tool, and we should focus first on the bottleneck, on the problem we have, and then ask a question, can AI support us in solving this? And the question that comes is usually, you know, the round way is the opposite. So this is how we discuss with our clients to find the real problem in focus area. And then starting from this, we plan the whole content strategy and operations plan for deliveries.
I mean, let's stay with AI. I mean, why not? It's a major part of the content creation discussion, right? And you just talked about expectation also from a customer side, and what do you expect and what you actually see and what is real. And this is where the question about AI becomes real interesting, because you can create as many pictures as you want, with as many backgrounds, and you can put a model on the moon if you want. It's not a problem anymore. But does this match the expectation you're having? So on the one hand, we want to, the whole industry wants to be fast and quick and scale it up to wherever heights in daily output. On the other hand, there are real limits of AI, but where are they? So where is the thin line, probably what you mentioned between, look, we analyzed it and we recommend you doing this or that, because you could also end up saying to a brand, please do not go the road down AI only, but do it with a human touch. But sometimes it makes sense. So where do you draw the line here?
Yeah, absolutely. So there are things where AI is really beneficial to everyone, right? Like AI models. Let's start from this. We all seen AI models, and today we don't really recognize if it's done well. We don't really recognize. We just focus on the product. Context images, background changes, huge benefit to time to online and cost perspective. Like quality assurance, consistency checks, descriptions, all of that stuff works great. But where AI fails, without proper control, AI doesn't understand product. AI doesn't understand the context. AI don't know how the product behaves in hands when you move it, what's the real shape or fit. And without the expert team that use the tool, if you try to automate, cut single cost, you just fail, because you load a lot of assets content that, you know, people will start having doubts. Is it real? And what I already said, if, you know, these doubts pop up in your head, it's already too late. The trust to the product is lost. And today, when I go to Zalando and I want to buy a white t-shirt, I don't just search and find the one and I buy. I search and I open like few tabs, 5-10 tabs, and I quickly scan like 1-5 seconds. And, you know, there are questions that pop up in my head. And if there are no answers or doubts, I just close the tab. I don't overthink. It's, you know, it's waste of time, because there's another tab, similar product, similar price. Why bother, like, you know, looking for answers? So the biggest risk of implementing AI as a tool, as a problem solver, is that we might, you know, cut the cost at the very, you know, in short term, but in long term, the worst thing that may happen is that we lose royalty, we lose trust to the brand, because when people, you know, buy the product and they start returning it, the cost is huge, because they don't trust the brand anymore. They select one of thousands others. So it should be implemented the right way with the right people who understand what the outcome should be. And one more thing about AI. We are constantly bombarded with, you know, AI tools, AI applications, right? It's like $1 per image. You just put your pictures and get, you know, great imaginary, right? It works great. You know, you can even turn on your Gemini chat and try to do it yourself. You may get great results. But doing this on a scale with all edge cases, right? If you sell only white t-shirts with different logos, this is the way to go for you. Absolutely. Right? Especially if you have, you know, smart team inside. But if your collection varies, you know, different sizes, fits, shapes, designs, there are always cases that AI don't understand. And if you don't have team who work with these tools, it's like, you know, we had analog photography back in the days, and then we had to switch to digital photography, totally different tools, but same understanding of what the outcome should be. And today the tool changes to AI, but it's like a hammer. You need someone who knows how to use it.
And when you also said that you use, you know, people within the whole process, I think you also do quality assurance, it's at least governed by human beings, where would you say is the additional benefit? You said, you know, they may understand the goods or the textile a bit better. Is there anything else where you say, okay, these are things only humans can detect today? But there are many things which AI can check. For example, let's say the technical issues like, I don't know, ratio or depth or something. So what is your human QA team doing?
So there is always a human QA in every process. And the last human QA, quality assurance, is your client. And if you don't do the human check before your client does, you know, this is a risky way of optimizing cost, just, you know, using the tool. And, you know, we understood after, as I said, literally millions of products photographed, that we need to check a couple times during the process as we prepare the product, iron, steam it, style, you know, prepare shoes, lashes, etc. We need to, we do the cross checks, and different stylists and retouchers do it during the process. Because if we don't find all the problems, mistakes during the photo shoot and the retouching process, our client or, you know, the shopper will find it. And AI helps us because we can upload brand guidelines. We do upload brand guidelines into the system. So AI helps us spot images that we need to double check. But there is always a person who holds the product in hands, looks at the image and checks if it's what it should be. If the color fits, if the fit is right, if the buttons have the same color and the same amount of buttons is on the real image or not. Every little mistake will provide a return. So, you know, and how much return costs? Just one, two returned products. You know, it's on the scale. You know, fashion brands know what we are talking about.
Yeah, exactly. I would also say if you have very easy spottable mistakes, one, two, or three returns will cover the costs for many human beings watching over the photography. I think I read that you also have via AI a lot of cost efficiency. I think you said about 70%. So how do you make sure that, let's say, the cost efficiency doesn't affect the effectiveness? I mean, you said you can upload brand guidelines and to make that sure, but I also think that it's quite tough to draw the line between, okay, we're way more efficient here, but if you have, let's say, a larger post-production process because you were, let's say, too efficient, then you may not gain the efficiency goal. So how do you make sure that you can, let's say, have the biggest efficiency with the best effectiveness, which is also almost very contradictory?
You know, the short answer is the team management. So working with people who really take care of what they do, working with full-time employees, not freelancers who change every week, working with highly experienced mid management, which is crucial in every service company. So we can assure that, you know, the process is the baseline, but the process is made for people who work with tools, right? And we need to cover all these three aspects. And this is what we are focused in GoPackShot, because whatever tool, whatever optimization won't work if, you know, the last, let's say, last mile, the person who touches the product, who makes the little, you know, styling decision, don't care about what they do, everyone loses. And another aspect is that brands very often look at content as a cost, right? And what do you do with the cost? You just do your best to optimize it, right? But they do at this very tight part of the whole process. And the whole cost of, you know, bringing the product online and selling it is to design the product, is to, you know, gather the fabrics, create the design, create the brand behind the whole story, to take pictures, to show them, to pay for the traffic, the advertising, right? So you pay millions of euros to bring clients to your product page. They come, they look at your product, they read your descriptions, but they don't buy.
Mm.
Right? And then you go and try to cut your cost on images. You know, one e-commerce manager told me recently after our long discussion that, hey, Camille, you know what? Actually, I need two things to sell product online. I need price and image. And the rest, it's, you know, important. But without these two, I won't sell it. Right? And from our perspective, if clients come to the page and you already spent so much of your budget to bring your customer to your, you know, restaurant, and they see menu and they just go out, you know, you should focus on how to keep them and click the buy button.
Mm. We just need better food than if they leave the restaurant. You know.
Or better drinks.
You know, Alex, that's great. You might have the great food, but no one will know
exactly
if the menu is like not presenting well.
Yeah.
And if you don't smell the food in the restaurant.
That's by the way, one of the first things you learn if you go out dining, and I'm a bit of a foodie myself, and you judge from the smell in the restaurant. And if it, yeah, that is the first thing you recognize, oh, better not, right? Mm. You mentioned an interesting...
And this is just the feeling. Sorry for interrupting.
No, it's fine.
Right? So this is the feeling. This is emotional level, right?
Yeah.
So you just get in and you feel comfortable. The trust is built and you just decide to order. And the same is in e-commerce on online platforms. You open the product detail page and the trust is built or not. You get, you know, enough information. You get the information about the product you are really looking for, consciously or not. And this is where, you know, every single image should answer more questions. One of the biggest mistakes is what I see, that brands provide a lot of images, but they all show the same, right? So you have the same product from couple perspectives. You should rather show what's inside, you know, how the packet looks like, etc.
I want to make I want to stay here for a while, because we would talk about also Zalando. You mentioned them a lot. It's a huge customer, maybe your largest partner of yours. But on the other side, you have also brands for the brand shop, or they take pictures where they can present themselves maybe in a different way, in a different style, maybe sometimes more courageous, or, you know, you can do different things in your brand shop than you probably can do on a marketplace window, yeah, so to speak. What I think of interest is what is fundamentally different from when you look at a marketplace content and a brand content for their own .com shop? Or is there no difference anymore as you get closer together? Or are the demands really totally different that a brand has from you? They say, hey, we need these t-shirts to be photographed for our web shop, but the same with a different style for Zalando, Amazon, Otto, you name it. Or is that not existing anymore, that differentiation?
Fashion brands are built out of creative people. And that's great. But what we creative people do, we create, we design. You know, there are always couple solutions for each problem, right? And, you know, this is very popular, like common approach that, okay, what else can we add? How to improve? What more we can bring, right? And the smart way is to think, what can we reduce? How we could simplify? How we could optimize what we do? And of course, brands need to build the brand identity with, you know, emotional images that you just emotionally connect to. On the other side, online platforms have their requirements. But even Zalando understood that emotions on images are crucial. So they let brands bring more creative content on the PDBs. And, you know, the smart way is to do one photo shoot for the product, but get maybe one or two free extra images, right? When we have the model, again, it doesn't matter if it's real model or AI today, but we can create, you know, a few images that are more, you know, natural, more... A couple more you know, creative ones, more emotionals, and then we have one set of assets. But what do you need in here is the process, right? So having creative ideas is great, but when you operate on the scale, you have the huge logistics challenges. Logistics with samples, logistics with files, file names, dimensions, backgrounds, etc., right? And you just need a team or a tool, and a team, the people are still crucial, that can manage the whole process and do it very fast. And yeah, you can be more and more creative and, you know, individual on marketplaces these days, and brands should use it as an advantage.
Mm-hmm.
Because, one thing. Mm-hmm. If you try to search, let's say, white sweater on Zalando, you will get couple thousands of products to choose from. But you need to fit in the boundaries, right? There is like a pack shot needed. But you can create the pack shot wearing a ghost mannequin, you know, sending images to, let's say, retouchers on the other side of the world, which work very fast and, let's say, cost affordable, but they cut off the edges, the background is white and the light is flat. Or you can take the same pack shot, hang it nicely on a, let's say, on a hanger, for example, use contrast light from the side, add some shadow, and then you can see that on a listing page, there is one product that pop out from the screen. And this is where we catch the attention of the online shopper, and we just, you know, catch the attention, because it's all about attention these days.
Mm. And it's also, especially for the ones who have to pay the bill, it's all about KPIs to see how effective it is. You highlighted your impact on conversion rate and your impact on the return rate. Are there any other KPIs which brands are interested in? I would, especially in marketplace context, I would assume like time to market, for example, or in the own web shop, it's more like loyalty or repeating purchases. Is this something you can also track, or the marketplaces give you some insights about, to also give our listeners some, let's say, ideas on where to look into when they think about a content investment?
We observe this on a daily basis from the inside. Brands are super focused on time to market. Formally, right? But I see it, me and my team, we see it every day, that warehouse is full of, you know, fresh samples, fresh content, but internal processes in these brands are not effective enough to provide the product to the studio. It doesn't matter if it's internal studio or external. The shipping time today is just one day. It doesn't change much. But we see that there are a lot of products that wait weeks to be found by someone, to be ordered for delivery. Then we have a bottleneck in uploading products to the systems, to the PIMS, to Zalando, all of the systems. And these are areas that should be in focus. And very often we provide images very fast, 2 to 4 days. Usually, sometimes even in 24 hours, but, you know, images wait because descriptions are not delivered from other team, or, you know, the whole metadata that is super and more important is still not ready. So the whole process should work better. And
And I think also when it comes to the process and how long it takes, I think it's also important that you have, let's say, kind of standardized briefing when it comes to what should be done. Is AI involved? Do you need a 360-degree view? Do you need altering the background, as you mentioned? Is this something you can decide, let's say, on an item level? Or do you have very clear briefings from your brand to say, okay, this product should look like this, this should look like that? Or do you have a kind of, let's say, framework which you can use just in case the brand doesn't tell you anything?
The framework is very important, the guidelines as a starting point. And what we see, there are, you know, the photo studios that work internally or externally, they usually focus on the brand guidelines. And these guidelines were created a few years ago, very often, and it took so much effort for the internal teams to create these guidelines that for the belt, we need just one pack shot and like one detail. And for the purse, we need this and that, etc. So they have created it years ago, but the world is evolving. The competition is evolving. The smaller brands, they work faster. So bigger brands need to adapt, but there are huge ships that are, you know, not that easy to steer and turn around. So when we start new projects with enterprise level companies, we always start with the guidelines. This is the baseline. And once the trust is built that, you know, all SLAs are delivered, then we get to the stage where we come with our ideas. And what we see, especially German brands, they very often ask us, okay, guys, what if we would like to change something? Like what? I don't know, maybe we will show shoes different perspective, or we change the light. Can we do it? And we're like, yeah, it's obvious. We need to do it. We need to, you know, adapt to the industry. And they're always, oh, okay, because it always has been a problem to change anything, right? Because
flexibility and change is not our DNA.
You know, when you go through the negotiation process with procurement team that, you know, takes 6 months, you know, I can understand that many don't want to, you know, change anything just to stick. But this is not how in GoPackShot we develop, because we develop having feedback from brands, and then everyone wins. So the change process and new ideas should be as a part of the cooperation process.
In the end, if everyone wins, then you've done everything right. So this is for sure. For the final question, I want to focus on one specific thing. You mentioned a couple of minutes ago that somebody from a brand said the only thing that matters is price and image. Nevertheless, you deliver SEO, SEO optimized descriptions in more than 15 languages as part of your production pipeline, which many others, or maybe all the others, do not do, and you don't even think about that. So you implemented that. So it would be interesting to see how you see the role of the text evolving, although the fact that price and image are still probably the most, also creating the most emotional value, right? And there's also this kind of buzzword of GEO, so Generative Engine Optimization. Maybe it's the new CEO, not CEO, SEO. So maybe CEO as well.
Maybe.
So is this fundamentally different, just an evolution? So how do you look at that whole text part of the creation process?
So let me be clear about one thing. The image is still the king. Whatever you do, at the last step, client make decision based on the image, on the photo. And without it, we won't wheel any sale. But to let shoppers see your product, you need to play different game than even 1 year ago. Because all AI tools like ChatGPT, Google Shopping AI, Amazon Assist, etc., they browse your product pages, but they don't do it differently than human, and on some level similarly. So I see it that brands go to marketplaces and they try to provide us a little information, as a little metadata, enough to go online, right? Okay, let's try this. So just a few pictures, just a short description. Today, if you want to be found by shopper, like in any AI tool, in Zalando, in ChatGPT, whatever, you need to be present. You know, AI must know that your product is there. So how to get it? AI really likes much more products that are provided with more information. So today, all metadata must be filled out, you know, 100%. This is the baseline. If you don't provide information about how many pockets you have in this product, and similar competitive product from competition will have this information, AI will suggest the other one. Because it's like well known, less risk that customer will not buy it. right? So also descriptions. Today, we need to provide all unique selling points about the product. But on top of that, we need to provide not only how the product looks like, how it's built, what the features are, but also how we can use it. Because, you know, we all got used to, you know, Claude, ChatGPT. So today we are not looking for like, you know, 60 liters backpack. Today we are typing, I'm going on a mountain trip with my son and I need to buy some accessories, right? And I need a backpack enough to fill out stuff for me and my son for 3 days. And AI must have this information on the product page to be presented to the customer. But what's very interesting that AI also reads images. So the information must be consistent. So AI knows what is on the image. If there is a model shoot, if there is like, you know, the details that are on the image are visible. So what we put in the descriptions, what we put in metadata should be also presented on our images. And this is the best and only way to win sales today.
Mm-hmm.
Huh. Okay. Yeah. So everything is important. Yeah? We learned you need a good meta text, you need good visuals, you need a good process. And ideally, people out there work with GoPackShot because obviously you're doing a great job. And not to come to an end, Camille. So thank you so much for all these insights. I mean, I have to take it in and think about it. But exactly what you describe is true. That's the way I learned to search now. And it's totally different than I was searching for products a couple of years ago. And it's really interesting. I mean, you never realized it, but now that you said it, that's exactly true. I would exactly look after a backpack that way. Besides the fact that I don't have a son, I have daughters, but that's the only thing. AI probably knows.
And, yeah, one more thing. From the brand perspective, you can build the process and teams internally and manage it all. It's your responsibility to build the machine that works. If you work with external partners, you just expect the solution, expect, you know, what you pay for, and you don't really, you shouldn't care if the team that you pay per asset uses this tool or the other tool. You should discuss about the outcome. And this is one of the, in my perspective, the better way to manage the whole very complex process of content creation.
Yeah, and it's cool. Complex. We all know that. Yeah. Thank you so much. Also, thank you, Marcel, also. But I want to, I'm not ending this without mentioning that GoPackShot is the main sponsor of the ECD this year. And this is going to be awesome. No, not only will we see Camille back on stage on the 12th of May at the ECD, you will also have a masterclass. You will also have a meeting booth where everybody who is interested in your service and learning from you is able to meet you and your team in person. Can't wait to get this in action and see the show coming to life with you on there and with no AI, with only human interactions talking about AI. That's the better way.
Absolutely.
And so happy to see you then in Munich in about a month. And thank you so much for being in the show today.
Thank you very much. Thank you for invitation.
Thank you. Sure. See you in Munich.
See you in Munich. Camille, bye.
Bye.
But ladies and gentlemen out there, we're switching back to German. Wir machen jetzt das Ende der Show noch ein bisschen auf Deutsch weiter, weil wir haben noch ein kleines Thema, über das wir sprechen wollten, Marcel, nicht wahr? Das schieben wir jetzt schon ein bisschen vor uns her. Aber bevor wir dazu kommen, weil wir irgendwie das Thema hatten, das ist ja doch eine Sendung, ist ja am 1. April aufgezeichnet wird, wollte ich dich noch fragen, ob du Lust hast, meine Lieblings-April-Scherz-Sachen zu hören. Jetzt mal so als kleiner Breather.
Ja, ich glaube, ich kann da nicht Nein sagen, ne? Also wenn du da unterwegs bist im Bereich 1. April, bin ich natürlich sehr gespannt, was du zum Besten geben kannst.
Es gibt so ein Business-Teil und es gibt auch so ein Wahnsinnsteil. Was zuerst?
Ja, schmeck dich doch mal über das Business zum Wahnsinn ran, würde ich
also
sagen.
Also pass auf, ja, können wir machen. Am 1. April 1976 wurde Apple gegründet. Also das ist jetzt gar nicht so, das ist relativ humorfrei. Wollte ich nur erwähnen, weil das war auch am 1. April. Aber tatsächlich am 1. April 2015 hat Amazon doch den Dash-Button präsentiert. Erinnerst du dich?
Ja, ich habe den nie so richtig verstanden. Aber natürlich 1. Nicht. April Niemand Apple hat's. Gegründet, willst du mich veräppeln? Ja?
Nein, aber pass aber auf.
Erklär mal, was war das nochmal?
Also, ja. Als ob sie es geahnt hätten am 1. April, es hat niemanden interessiert, weil, und das passt so gut zu dem, was Camille gesagt hat, das ist nicht vom Endkunden her gedacht, weil du hast gedacht, ach cool, wir machen jetzt so Buttons, wo man einfach draufdrücken kann, wenn man irgendwas nachbestellen will. So wie man vor 10 Jahren gesagt hat, dein Kühlschrank bestellt automatisch jede Woche neue Leberwurst, obwohl du gar nicht willst, nur weil die leer ist. Ja,
und dann bist ja.
Mhm. Ja, und die Idee war dann, du kommst ins Wohnzimmer und gehst da so einen Klingelschalter gleichen Knopf an der Wand drücken und da ist dann irgendwie das Logo, keine Ahnung, von einem Tempo-Taschentuch drauf und dann kommt einfach eine neue Runde Taschentücher. Nur wenn du jetzt aus Versehen zweimal drauf drückst, dann hast du vielleicht so eine Corona-Bestellung ausgelöst von einem Lager voll Taschentücher. Ein Riesen-Fail, weil wenn du dir denkst, die Idee ist eigentlich geil, du musst nichts machen, du drückst nur drauf, aber es hat einfach niemand gemacht, weil es sieht nicht gut aus, wenn das Ding bei dir zu Hause hängt und ich glaube einfach, du willst nicht immer nur das Gleiche bestellen in so einem Automatismus.
Naja, das ist ja das eine und jetzt muss man natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Wohnzimmer denke, ne, kann man argumentieren, okay, wir haben Allergiezeit, will Taschentücher bestellen. Ihr sitzt vorm Fernseher, guckst Fußball, ne, und sagst, Mensch, meine Cracker sind aus. Dann musst du natürlich so einen Cracker-Dash-Button haben.
Aber den hast du dann nicht.
Den hast du nicht. Außer du hast auch den Cracker-Dash-Button, aber das würde ja bedeuten, dass du sehr, sehr viele Dash-Buttons brauchst.
Ja, du brauchst wie so ein Klingelschild, wie so im Hochhaus, ja genau, wo einfach diese so 200 ja. Dinger sind, ja.
Da fragt man sich schon, was da los ist. Aber klar, wenn wir jetzt also angenommen, du hättest dann L'Oreal-esque 3 Paletten Senf gekauft, weil es gerade günstig war, hätte man natürlich machen können. Aber ich würde auch sagen, das war noch schlechter als Voice-Commerce.
Ja, ich wollte jetzt Voice-Commerce gar nicht erst erwähnen. Grüße gehen raus an Alexander Graf, auch immer sein Lieblingsbeispiel, was alles entwickelt wurde am Kunden vorbei. Aber jetzt habe ich, pass auf, also das war jetzt nur die 1. April-Geschichte. Ich habe aber noch eine. Die ist so großartig, die Geschichte. Die trage ich seit Ja, mit mir rum, jetzt kann ich sie endlich mal erzählen. Ich weiß nicht, ob du die kanntest. Und zwar nennt man das ja den Spaghetti-Baum-Vorfall. Das ist schon irgendwie lange her, 1957. Gilt als der legendärste April-Scherz aller Zeiten. Und zwar ist Folgendes passiert. Die BBC hat eine Sendung gehabt, die hieß Panorama. Gibt es in Deutschland auch, vielleicht kam es daher. Oder auch nicht. Und die haben am 1. April einen 3-minütigen Beitrag gebracht über die Spaghetti-Ernte im Tessin in der Schweiz. Ja? Also schon mal allein, dass Spaghetti aus dem Tessin kommen, ist ja schon mal, da geht es ja schon mal los. Und da war dann so ein Bauer, das muss man, kann man auch, glaube ich, noch finden auf YouTube und so. Und da war so ein Bauer, der dann so von einem Ast so die Spaghetti gepflückt hat und ganz ernst war und hat die dann so zum Trocknen ausgelegt. Und da war so ein Offsprecher, der sagt, ja, der milde Winter hat den sogenannten gefährlichen Spaghetti-Rüsselkäfer vertrieben und jetzt hat man die gute Ernte. Ja. Und da in den 50er Jahren so Pasta, gerade so italienische Pasta in UK auch noch irgendwie, kannten sie nur aus der Dose, glaubten Tausende von Leuten oder vielleicht Millionen diesen Beitrag und haben angerufen bei der BBC und sagen, Mensch, wie kann ich denn auch so einen Spaghetti-Baum pflanzen? Und jetzt, um dem Ganzen noch ein Krönchen aufzusetzen oder einen Klecks Soße oben drauf zu geben auf diesen Gag, sagt doch die BBC zu denen, legen Sie bitte eine Spaghetti-Stange in eine Dose Tomatensauce und hoffen Sie auf das Beste. Das ist, finde ich, also April-Scherz wirklich durchgespielt. Muss ich sagen, das musste jetzt einfach sein, weil ich habe wirklich, jetzt bringen wir den mal. Fand ich super. Kanntest du den? Oder?
Nee, den kannte ich noch nicht, aber den kann man natürlich jetzt wunderbar auflegen, indem die BBC eine Sendung macht, Auslosung der Fußball-WM mit Italien.
Aber da musst du wieder auf deine Taschentücher-Dash-Button drücken dann die ganze Zeit. Ne?
Da musst du Dash drücken, genau. Also für die sich wundern, hey, was faselt der Mann da? Italien hat zum 3. Mal in Folge nicht zur Weltmeisterschaft geschafft. Sie haben kein Foto bekommen, ausgeschieden gegen die wirklich sehr gut spielenden Bosnier, muss ich sagen. Aber von daher musste ich natürlich sehr schmunzeln, weil da werden jetzt einige Spaghetti benötigt, um das wieder aus. Aber ich muss mal kurz unterbrechen, warte. Ich habe hier einen Anruf bekommen von Philipp Westermeier, der Lanz hat abgesagt für die OMR und er fragt, ob du das moderieren könntest. Soll ich dich mal vernetzen?
Ah ja, unbedingt. Ja.
Okay.
Gut. Mach das mal. Philipp, wir sprechen dann. Ne? Das geht klar.
Ja. Pass auf, der zahlt immer so viel, deswegen mache ich das nicht.
Ja,
das
ist mir, das ist dann was für mich. Es ist dann was für mich einfach. Ja. Ein nicht so lustiges Thema haben wir dann doch noch, nachdem wir jetzt, also jetzt haben wir war interessant, weil wir natürlich beim Thema Content und mit Camille auch drüber gesprochen haben, wie emotional was Bilder und Produktfotografie natürlich auch auslösen kann. Das ist vielleicht auch ein Thema für das, worüber wir jetzt am Schluss noch sprechen wollen, weil es ist jetzt nicht so ein April-Scherz, es ist eher so ein Ende von so einem Frühling, ja.
Aufreger der Woche.
Ja, und zwar dieser Aufreger hat in Passau stattgefunden. Da fragt man sich jetzt, ja, was ist da los in der Dreiflüsse-Stadt? Ja, da ging die Ära der Drei-Hemden-Markenherrschaft zu Ende. Eterna hat es nicht geschafft. Und da Kontext, es gab schon 2021 ein Restrukturierungsverfahren. Also in der Branche wusste man auch natürlich schon länger, dass es der Firma nicht gut geht. Das wurde durchlaufendes Verfahren. Das Unternehmen musste aber im Dezember 25 erneut Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Passau anmelden. Gründe wurden angegeben, klar, steigende Kosten wie immer, Energie, Personal, gleichzeitiger Umsatzrückgang im schwierigen Marktumfeld der Textilbranche. Wir wissen, Covid, weniger Hemden, ich habe heute eins an, trotzdem habe ich auch viel weniger Hemden an. Und dann wollten sie sogar noch so ein Sale-and-Lease-Back-Deal für das Betriebsgrundstück machen. Dann haben einige Gläubiger gesagt, daran glauben wir nicht, also war auch nichts. Dann wurde versucht, einen Investor zu finden für das Gesamtunternehmen. Das ist dann jetzt eben aktuell Anfang, Mitte März endgültig gescheitert. Es waren irgendwie 20 Interessenten, keiner hat es gewollt. Betrieb am Standort Passau wird nicht fortgeführt und dann abgewickelt, wie man so schön sagt, und im Sommer 26 eingestellt. Ich finde abgewickelt immer so toll. Wir sagen ja lieber hier bei uns im Podcast, 400 Mitarbeiter werden ihren Job verlieren, um das mal beim Namen zu nennen. Das hat nichts mit Abwicklung zu tun, sondern es ist ein Desaster für die Region. Und klar, ne, haben wir wieder hier die ganzen Kosten und Logistikpersonal steigt weiter. Preiserhöhungen ließen sich nicht durchsetzen. Man liest jetzt halt diese ganze Litanei an Gründen, was dann wirklich am Ende dahinter steckt. Wie immer wissen wir ja auch nicht, aber man kann so ein bisschen vermuten, weil jetzt kommt natürlich dann der Clou, dass das Unternehmen verschwindet, aber der Name der Marke erhalten bleibt, weil jetzt Mitte März vor kurzem bekannt wurde, dass der größte Konkurrent, nämlich Drei Hemden Markenvorherrschaft Nummer 1, Olymp, die Betzner Gruppe aus Bietigheim-Bissingen, die weltweiten Markenrechte erworben hat an Eterna. Also wandert das Eterna-Hemd die Donaufluss, sagen wir aufwärts oder abwärts, weiß ich gar nicht, von Bayern.
Geht ja von links nach rechts.
Seitwärts, Fluss seitwärts.
Geht ja von links nach rechts.
Nach Baden-Württemberg. Und dazu so natürlich auch die übliche Meldung, Olymp möchte Eterna nutzen, um sich breiter aufzustellen. Natürlich breiter wie immer, schlanker wäre mir lieber, aber gut, wollen sie breiter aufstellen.
Mehr Muscle Fit, ne?
Ja. Eben. Während Olymp sich immer weiter zur Lifestyle-Marke entwickelt, das ist jetzt Zitat, könnte Eterna weiterhin die Nische der klassischen, traditionellen Business-Ausstattung besetzen und so weiter und so weiter. Meine Frage jetzt in dem Zusammenhang, weil lesen kann das ja jeder. Warum, Marcel, ist deine Einschätzung, schafft jetzt ein Olymp die Krise, die ja da ist, und Eterna nicht? Qualitativ, ich als Käufer, beide Marken gekauft, da würde ich sagen, ähnliche Liga. Wir haben gerade gehört, ne, hier die Dicke des Stoffes und so weiter. Also ich hatte da nie irgendwie Überraschungen. Ich war da sehr zufrieden über die Jahre. Das ist aber jetzt rein meine Konsumentensicht. Vielleicht hast du einfach zu wenig Sondergrößen gekauft. Zuletzt, weil ich ja weiß, dass du ein Eterna hier, also
Aficionado.
Stammkunde war's.
Ja, also ich finde es schade, dass sie an das Verfahren keinen Knopf dran bekommen haben, sozusagen, um noch neue Investoren zu finden. Ja, also mich trifft das ja at arm's length, weil Eterna eine der wenigen Marken waren, die meine Ärmellänge produziert haben. Könnte man sagen, wie kann das sein? Aber unter 72 muss ich halt hochkrempeln. Ne? Und also Zentimeter Armlänge.
Müssen wir nicht alle die Ärmel ein bisschen hochkrempeln, Marcel?
Wir müssen die Ärmel ein bisschen hochkrempeln. Das ist wohl so. Aber das hat hier im Zweifel auch nicht gereicht. Und es ist natürlich immer so, du hast das eben angesprochen, man weiß jetzt in diesem konkreten Fall natürlich nicht, was war jetzt der Auslöser. Wahrscheinlich weiß es da auch bei Eterna, wissen es auch nicht alle. Ne? Das ist ja eines der Schwierigkeiten. Aber was wir natürlich mal versuchen können, ist uns ein paar Muster anzugucken, die eigentlich in vielen solcher Fälle zum Tragen kommen. Du hast ja schon die sozusagen vom Unternehmen genannten Gründe genannt. Da sind unheimlich wenig eigene Fehler genannt worden. Also Markt und Konsumentenverhalten und höhere Preise, also alles exogene Schocks, die sozusagen einen Unternehmer unverhofft treffen und wo man immer so das Gefühl hat, als wäre so eine Grundbeleidigung, ne? dass die Welt da draußen den eigenen Plänen nicht folgt. Und das ist natürlich auch der Fall, also will ich nicht kleinreden, aber das ist natürlich ein Stück weit Aufgabe einer Firma, sowas zu antizipieren und sowas im Zweifel auch irgendwie zu kontern. Ne? Sonst braucht man es ja nicht, sonst würde ja ein Automat reichen. Also du hast das gesagt, Marktveränderung, wenn wir damit anfangen, ja, wir hatten natürlich den Fall, dass durch Corona sozusagen der Kaufgrund weggefallen ist. Wir waren ja alle froh, wenn die Leute im Homeoffice damals wenigstens so ein Frotti-Unterhemd anhatten oder einen Bademantel, geschweige denn Businesshemden, die brauchtest du in der Form nicht. Das ist so. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, na gut, es geht ja nur um Hemden, aber wenn du eigentlich eine One-Product-Brand bist, ne, was ja Eterna ist, ja, die hatten auch Blusen und ich hatte sogar mal ein Eterna-Pullover, aber im Grunde geht es hier um eine Hemdenmarke und dann musst du eigentlich gucken, naja, wenn dein eines Produkt nicht mehr geht, ne, dann haben die anderen wohl nicht die Kragen weiter gehabt, um das Unternehmen zu retten. So, das ist natürlich schon mal ein bisschen unglücklich an der Stelle, würde ich mal sagen. Das zweite Thema ist, und das ist aus meiner Sicht wesentlich entscheidender als jetzt so solche Marktverschiebungen, die dahinter sozusagen den finalen Auslöser geben. Mhm. Aber die Frage ist ja, ne, wenn ich vom Rand stürze, ja, der Sprung am Ende war doof, aber wie bin ich überhaupt erstmal zu dem Rand hingekommen? Und wenn ich mir das Korsett einer Firma angucke, also Umsatz- und Kostenstruktur, dann sind sozusagen die Fixkosten immer die dich zuerst auffressen. Und wenn man jetzt weiß, dass die Marke 50 eigene Läden hatte, ne, also es ist eine One-Product-Brand, die dann noch eigene Läden hatte. Also du musst ja nur für Eterna irgendwo hingehen. Ne? Also es ist nicht wie, geh zu P&C oder Bräuninger und brauch ein Hemd, sondern nein, es muss um Eterna sein. Und dann gehe ich in einem Einkaufszentrum, wo es auch P&C und Bräuninger gibt, gehe ich dann trotzdem zu Eterna rein. Also wo ich mal sagen würde, Use Case, ich habe es ein paar Mal gemacht, aber ich habe unheimlich wenig Menschen da getroffen, also die auch eingekauft haben. Ne? Das ist also schon mal ein Punkt. So, und wenn du dann über 50 eigene Läden hast, auch an sehr attraktiven Standorten, ne? Also meine beiden Läden, Berlin Hauptbahnhof und Hamburg Europapassage, auch gute Lagen, da dürften die auch natürlich relativ viel an Miete bezahlt haben und die sind extrem anfällig für geringe Umsatzeinbußen. Haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen, wie gering die Marge überhaupt nur ist, sofern du gewinnen was mit diesen Läden und die nicht nur Branding-Impact haben. Und wenn das dann sinkt, dann bist du relativ schnell im Sediment und in den Kosten drin. Und das ist natürlich blöd, weil die kriegst du nicht wieder hoch eigentlich. Ne? Also du kannst ja die Leute nicht von draußen reinzerren in den Laden und zum Kauf zwingen. Also wenn die Frequenz runtergeht, dann hast du eigentlich nahezu dauerhaft verloren, weil das ist ja kein Trend. Das geht ja immer so hin. Ne?
Ja, und wenn ich da kurz einhaken darf, und dann hast du natürlich jetzt den Effekt, dass bei anderen Marken, die jetzt vielleicht nicht Businesshemden machen, als Mono Produkt, kam der Corona-Effekt ja eigentlich positiv rein, dass du sagst, okay, dann läuft jetzt digital viel mehr, bei Eterna dann eben nicht, weil du digital dann plötzlich eben nicht sagen kannst, dann verkauf mal da mehr Hemden, weil die Leute weniger Hemden gekauft haben. Dann hättest du Jogginghosen gehabt und hättest einen Jogginghosenladen gehabt, 50 in Deutschland, hättest du es jetzt vielleicht ein paar Jahre noch digital abfedern können. Auch das ist ja nicht real gewesen, wie wir jetzt momentan ja feststellen, in der Post-Covid-Phase. Aber das hat ihnen dann auch nicht geholfen. Nicht mal zur Überbrückung von ein paar Jahren, wo man halt ein bisschen Kohle machen kann über Digitalisierung und D2C, ja.
Ja, klar. Also natürlich wird ein bisschen was in den digitalen Markt geschwappt sein, ne? Aber das sind dann, wenn sozusagen die Grundnachfrage nach deinem Produkt nicht da ist, ne, dann hilft auch der Shift natürlich nur so ganz bedingt. Das sind ja zwei Fakten. Leute konnten stationär nicht einkaufen. Haben den Online-Shift dann zwar gemacht, aber vielleicht nicht zu deiner Warengruppe. Deine Online-Händler haben profitiert, aber dann nicht deine Warengruppe. Der stationäre Handel hat natürlich auch nicht profitiert. Ne? Also wir sind ja auch Wholesale-Partner von vielen Sachen gewesen. Also da hat kein Kanal bügelfrei funktioniert in den Jahren. Ne? Das muss man schon festhalten. Und das macht es dann natürlich in Summe relativ schwer. Ein anderes Thema, was ich sozusagen aus einer Firmenseite nur noch sehe, ist sozusagen die Frage der Finanzierungsstruktur. Ist das, also was kostet mich mein Kapital, ne? Und was ist die Strategie des Kapitalgebers? Und das finde ich hier auch durchaus bemerkenswert, ja, dass, wenn man sieht, da waren ja mehrere Fremdkapitalgeber drin, Private Equity Firmen. Und da kann ich mir schon vorstellen, auch wenn ich mir die Personalwechsel angucke, die es dann da gab und relativ viele Wechsel von Geschäftsführungen und also von mehreren Geschäftsführern, die reinkamen und schnell wieder rauskamen, aber offensichtlich gute Leute waren. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass sie jetzt mich verpflichtet hätten, sondern die hatten schon Leute, die es hätten machen können. Dann fragt man sich natürlich schon sozusagen, was ist da los? Ne? Also was sind die Zielkonflikte zwischen einem Investor und zwischen einem Geschäftsführer? Und wenn ich jetzt sozusagen da den Vergleich mit Olymp nehme,
Jetzt nochmal, Olymp, also vielleicht weiß ich jetzt die Zahl nicht, aber die haben ja auch eigene Läden oder haben sie die nicht? Gibt es denn Olympläden? Ich glaube
ja,
schon.
Die haben, ja, also das mag schon sein, also dass sicherlich da auch einiges anders war, aber die haben aus meiner Sicht, also ich glaube inzwischen zunehmend immer, wenn ich mir Insolvenzen angucke und auch sozusagen meine eigene Erfahrung mit einspielen lasse, die ja sozusagen immer sehr hart an der Insolvenz entlang gesegelt ist, es ist ganz selten das reine Geschäftsmodell, ja, sondern es ist erstmal immer ein Zusammenspiel von Faktoren und es hat ganz selten was damit zu tun, dass Leute einen Markt verpassen oder so. Sondern es sind Dinge, die in einem Geschäft sehr gut funktioniert haben und dann auf einmal nicht mehr, weil sich irgendwas verändert hat. Und wenn du die Olymp anguckst, sind halt seit 430 Jahren Inhaber geführt, haben beide Firmen übrigens auch Corona-Hilfen bekommen. Also man kann es auch nicht sagen, dass Olymp nicht wohin vor Freude. Aber wenn du eine familienorientierte oder eine sehr, sehr langfristig geführte Marke hast, bist du immer besser dran, als wenn ein PE reinkommt, der ja günstig kauft und teuer verkaufen will. Der wird also sozusagen nach dem Einstieg irgendwas gemacht haben, um sozusagen den Preis nach oben zu treiben. Und dann ist ja noch ein zweiter reingekommen. Und dann hast du immer diese Zielkonflikte, ne? Deswegen ist der eine auf dem Olymp geblieben und der andere war nicht vor Eternity sozusagen gebaut.
Ist nicht meine Kragenweite.
Absolut nicht. Und das ist der Punkt. Aber wenn wir sozusagen bei dem Thema der Sortiments-Uniqueness hinwollen, wenn wir uns das angucken wollen, war ja der lange Zeit sozusagen der USP, wir können bügelfreie Hemden. Das war ja sehr lange etwas, wo man dachte, das können andere gar nicht, ne? Die sind dann irgendwie komplett zerknittert oder wie man das als Student macht, zerknittert anziehen über unterm Pulli, zwei Tage tragen, dann hast du auch bügelfrei, ne? Und wenn du hinterher sozusagen es dir leisten konntest, hast du die Hemden schon so gekauft. Das war eigentlich nicht verkehrt. Aber das heißt, es gibt ganz viele Gründe, warum du in eine Abwärtsspirale reinkommst. Der USP ist nicht mehr da. Dann musst du in Preissenkung gehen. Dann schmilzt deine Marge. Dann hast du auch keinen Puffer mehr irgendwann. Dann hat vielleicht das Management irgendwelche Maßnahmen ergriffen, die, wenn alle Umweltbedingungen eingetroffen wären, die man sich erwartet hatte, wäre es total toll gewesen. Sind es aber nicht. Und dann geht es halt mal schnell dahin, ne? Und deswegen ist es mal, finde ich auch, wenn wir das hier besprechen, auch mal wichtig zu betonen, da war jetzt nicht einer doof oder einer hat irgendwas blind gemacht oder was man immer hört hier in unserem Umfeld, ja, da haben sie irgendwie einen Markttrend verpasst und sind in ihren alten Dingen stecken geblieben. Das mag alles auch sein, dass es jetzt keine Heiligen waren, die das gemacht haben und weiße Ritter. Aber es sind meistens Dinge, die zusammenkommen und die ganz oft mit dem Geschäftsmodell als solchem nur ganz bedingt was zu tun haben. Und hätte es vielleicht Corona nicht gegeben, würden wir heute sitzen und sagen, einer der weltbesten Hemdenmarken. Ne? Das kann auch passieren. Aber das kommt hinzu, du hast dann irgendwann Folgefehler. Ne? Also wenn du etwas machst, du kommst in eine Krise und dann machst du etwas und das erzeugt dann noch eine Krise und dann hast du Folgefehler. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht etwas, was man auch als Unternehmen sich immer wieder vor Augen führen muss. Machen ist gut, aber du musst dir auch mal angucken, ist das jetzt wirklich das Richtige? Und man muss also Entscheidungsgeschwindigkeit und Entscheidungsqualität im Optimum treffen.
Ich denke da oft drüber nach, weil wir hatten das Thema schon ein, zwei Mal und dieses Thema Folgefehler und du kommst in so eine Spirale oder wie beim Bundesliga-Club und dann kommt noch ein Trainer und manchmal ist einfach so ein Ding nicht zu retten, weil es eben an so vielen Komponenten liegt. Keine Kohle, schlechte Spieler, nicht der richtige Trainer, falsches Gefüge, irgendwie Sachen, die man eben auch nicht weiß. Und so ist es in einem Unternehmen ja auch. Deswegen machen die jetzt nicht auf einmal schlechte Hemden, ja, sondern Tottenham Hotspur versucht auch noch Offensivfußball zu spielen, nur leider halt auf Platz 17 im Moment oder 18.
Und ja, also Versuch war das richtige Stichwort. Und wenn wir jetzt noch bei der Übernahme sind, warum kaufen die das jetzt? Markenweiterführung, ja, hört man dann immer. Mag sein, da kann man argumentieren, müssen andere entscheiden, ob es aus Marketing-Gesichtspunkten sinnhaft ist, noch eine andere Brand zu haben, die parallel läuft, die man kaum auseinanderhalten kann. Aber du hast natürlich im Zweifel, ich weiß nicht, ob zu den Markenrechten dann auch so eine Kundendatenbank mal gehört oder du weißt, okay, es gibt ja Käufer. Also langfristig wird das nicht meines Wissens meines Erachtens nicht unter zwei Brands laufen. Aber das am Anfang sagst du nicht, ich kaufe die Markenrechte und mach sie platt,
genau. Na, das wäre jetzt ganz schlecht.
Ich führe das weiter und dann sagst du dir so, naja gut, also Hauptsache es hat kein anderer, ne?
Ich danke dir für die Einschätzung mal wieder, weil es ist immer wieder erhellend, deine Worte dazu zu hören. Dafür möchte ich mich bedanken. Das meine ich unaprilscherzig ernst. Was allerdings wirklich unglaublich ist, dass diese wilde Episode heute, die ich übrigens mit unter Hilfenahme meines Mobile Hotspots aufnehmen musste, liebe Hörerinnen und Hörer, weil irgendwie das Wi-Fi nicht funktioniert hat. Und ich hatte noch nie den Fall, und das ist jetzt kein Scherz, dass mein Datenvolumen am ersten des Monats bereits aufgebraucht ist. Das heißt, ich bin wahrscheinlich jetzt nur noch wenige Sekunden on air. Deswegen würde ich das jetzt beenden und mich bedanken. Nicht natürlich, ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen natürlich verstärkt Themen haben, die wir auch, Marcel und ich, am ECD am 12. Mai, für diese Show es noch ein paar Restkarten gibt, auf der Bühne spielen werden. Wir werden ein paar Gäste haben, die auch beim ECD da sein werden, wie Camille Chaya heute zum Beispiel. Mhm. Und wir werden auch uns thematisch der Agenda so ein bisschen annähern und uns da ranrobben, sodass wir dann auch richtig warm sind und warm gespielt für unsere Live-Action da auf der Bühne am 12. Mai. In diesem Sinne beende ich das heute und hoffe, es war spaßig, auch wenn ich ein wenig gelitten habe unter den technischen Voraussetzungen. Aber sowas passiert halt an einem Tag wie heute.
Das passiert. Dann schonen wir dein Datenvolumen und alle Witze ob dem, was du am ECD an Zirkusartistik aufführst, worüber wir gesprochen haben, werde ich dann beim nächsten Mal erwähnen.
Mach
dass
das
wir auch die Karten
Mal
wirklich verkaufen können. Also schon deswegen lohnt es sich zu kommen. Ich glaube, da wird einiges passieren.
Ich glaube das auch. Bleibt schön digital da draußen. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.